Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt.
Hören Sie nun den Evangelisten Dibar Apatian. Wissen Sie, es ist interessant, dass manche so darüber besorgt sind, das Gesetz in physischen Sinn zu brechen, dass sie vergessen, dass das Wichtigste ist, wie viel Sauerteig sie in ihrem Leben zurückbehalten haben, seitdem sie diesen heutigen heiligen Tag begonnen haben. Sehen Sie, Geschwister, oftmals achten wir auf die physischen Aspekte und vergessen den wichtigsten Aspekt. Wir sollten das Physische nicht missachten, aber vor allen Dingen prüfen Sie Ihr Herz und sehen Sie nach, wie viel Sauerteig dort immer noch verblieben ist. Wie viel Hass, wie viel Zorn, wie viele böse Gedanken. Das sind die Dinge, auf die Sie Acht geben müssen. Wie ich heute Morgen erwähnt habe, ist für uns alle das Wichtigste, dass wir uns absolut sicher sind, die Wahrheit gefunden zu haben. Wenn wir uns dessen sicher sind, laufen wir nicht Gefahr, jemals die Wahrheit zu verlassen. Ich hatte viele Freunde in der Predigerschaft, die sicher waren, die Wahrheit gefunden zu haben. Zumindest dachte ich das. Und sie sind nicht mehr bei uns. Warum? Was veranlasst uns, die Kirche zu verlassen? Das ist mein Thema an diesem letzten Tag der ungesäuerten Brote. Welcher Sauerteig ist in Ihrem Herzen zurückgeblieben, der Sie dazu brachte, die Kirche zu verlassen? Sehen Sie, wenn Sie einmal die Wahrheit gefunden haben, dann wissen Sie, dass es die Wahrheit ist. Wie kann man sich davon abwenden? Das wäre die unvergebbare Sünde, wenn Sie wirklich verstanden und begriffen hätten und gewusst hätten, dass dies die Wahrheit ist. Nun, die Antwort ist ganz einfach. Wegen Sauerteig in Ihren Herzen. Sie haben nicht den Sauerteig aus Ihrem Herzen entfernt, sondern nur den physischen Sauerteig. Meine Frage an Sie, wie viel Sauerteig haben Sie noch immer in Ihrem Herzen? Hass, Zorn, Abneigung, Kritisieren, Rebellion. Das ist die Art Sauerteig, der Sie früher oder später aus der Kirche treibt. Oder Sie verlassen selbst die Kirche. Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann Herrn Armstrong angerufen und gesagt hat, ich bin nicht damit einverstanden, wie Sie die Dinge tun. Die Antwort war sehr einfach. Ich bin mir sicher, dass Sie es nicht sind. Aber wäre Ihre Methode, die Dinge zu tun, besser als meine, dann hätte Gott Sie an meine Stelle gesetzt. Und so ist es. So kann man argumentieren. Mit anderen Worten, die Prediger tun Dinge nicht immer so, wie Sie wollen. Ich sage nicht, dass Sie vollkommen sind, weit davon entfernt. Aber Entscheidungen, die wir treffen, und wir beten, bevor wir Entscheidungen treffen, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, finden Sie heraus, warum. Man kann nie alle zufriedenstellen, das steht außer Frage. Aber wenn Sie den Grund erkennen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht, können Sie zumindest davon ausgehen, dass Gott diese Entscheidungen geleitet hat. Manche haben uns kritisiert, als wir das College in Pasadena geschlossen haben. Und es war schwer, es brach einem das Herz. Ich wollte erst nicht nach Charlotte kommen, ich wollte das College nicht geschlossen sehen. Ich hätte darum gerungen und ich habe darum gerungen, glauben Sie das oder nicht? Wir hatten ein zwei Tage andauerndes Treffen im Ältestenrat in Pasadena und Herr Armstrong erklärte uns, warum es geschlossen werden musste. Als wir einmal diese Gründe alle verstanden hatten, wussten wir, dass manche sich darüber beklagen würden. Aber wir haben gesagt, okay, wir werden es tun. Und wir haben es unterstützt. Das Geheimnis ist also folgendes. Vielleicht hilft Ihnen das, sich heute auf die Predigt einzustimmen. Wenn Sie nicht einverstanden sind mit einer Entscheidung, die getroffen wurde, bringen Sie sie vor Gott. Lassen Sie ihn es richten. Wenn Sie falsch liegen, wird er Sie wissen lassen, dass Sie falsch liegen. Und wenn wir falsch liegen, dann wird Gott dafür sorgen, dass es zu seiner Zeit wieder geändert wird. Das versichere ich Ihnen. Das ist also die Einstellung. Das ist eine bekehrte Einstellung. Wir werden niemals erreichen, dass alle Menschen mit allen Entscheidungen in der Kirche einverstanden sein werden. Das steht außer Frage. Aber wissen Sie was? Satan sitzt immer auf der Lauer, um die Dinge aufzumischen. Manche Menschen verlassen die Kirche, weil sie dem Einfluss Satans nachgeben oder ihren eigenen fleischlichen Schwächen. Ich möchte Ihnen erklären, was der Satan tut. Wir wissen, wie gut der Satan die menschliche Natur kennt, denn er hat seine eigene Wesensart in die fleischliche Gesinnung des Menschen getan. Satan kennt das Herz des Menschen und Gott hat es erlaubt. Gott hat ihm erlaubt, uns zu versuchen. Es liegt an uns, ob wir dem nachgeben oder widerstehen. Aber seien Sie sich dessen gewiss, dass alles, was der Satan Ihnen anbietet, immer verlockend sein wird für Ihre menschliche Natur, Ihre fleischliche Gesinnung. Deswegen gehen manche Menschen von uns weg. Denn die Gedanken, die er in unser Herz gibt, sind angenehm, verlockend und klingen gut. Wissen Sie warum? Weil Satan selbst auch rebellierte. Er kennt ganz genau unsere Schwachstelle. Und Gott hat ihm erlaubt, jeden einzelnen von uns an unseren Schwachstellen zu versuchen. Zum Beispiel wird Satan versuchen, mich an meiner schwächsten Stelle anzugreifen, die eine andere Schwäche sein kann als ihre schwächste Stelle. Wenn Rebellion und Kritisieren ihre Schwachstelle ist, dann wird er ihre Gedanken in Aufruhr versetzen, sodass sie Fehler finden, sodass sie kritisieren. Geschwister, wenn Sie andere in der Kirche kritisieren sehen, bitte sagen Sie ihnen, dass Sie so etwas nicht hören wollen. Das ist alles, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie sie deswegen nicht mehr mögen, bin ich sicher, dass es einen Weg gibt, das zu vermeiden. Aber sagen Sie dann einfach, schau, ich habe dich lieb, aber ich will das Kritisieren nicht hören. Ich habe dich lieb, aber ich will nichts von Rebellion gegen Autorität hören. Ich wiederhole nochmal, dass das nicht bedeutet, dass alles, was wir tun, richtig ist. Aber Gott wird dafür sorgen, dass die Dinge richtig gestellt werden, wenn sie falsch waren. Sehen Sie, wenn Sie diese einfache Wahrheit verstehen, dann haben Sie eine bekehrte Einstellung. Dann haben Sie Sauerteig aus Ihrem Herzen entfernt. Manche Menschen in der Predigerschaft und in der Kirche insgesamt haben schon immer, auch in der Zeit der Apostel, danach gestrebt, eine höhere Position zu erlangen. Lassen Sie sich von Gott in eine höhere Position setzen. Denn wenn Sie sich selbst nach oben drängen, werden Sie geradewegs auf die Nase fallen. Das ist der Grund, warum manche Menschen, seien es Prediger, Diakone oder einfach Mitglieder der Kirche, die Kirche verlassen haben, weil sie nicht gekriegt haben, was sie wollten. Sie hatten den Eindruck, nicht genügend Anerkennung zu bekommen und dass ihre Talente nicht geschätzt wurden. Ich habe niemanden Spezielles im Sinn, ich rede von einer Kategorie von Menschen. Nun, die Woche der ungesäuerten Brote hilft uns zu verstehen, dass wenn sie es nicht schaffen, aus ihrem Sinn und aus ihrem Herzen Bestrebungen zu verbannen, die mit Neid, die mit Eifersucht zu tun haben, die damit zu tun haben, dass wir größer sein wollen, als wir es eigentlich sind, dann sind wir kurz davor, uns selbst aus der Kirche herauszubringen. Es ist so, die Wahrheit ist eigentlich ganz einfach. Aber es ist natürlich schwierig, es umzusetzen, ich weiß das. Aber die Tatsache ist, lassen Sie Gott es für Sie tun. Wenn Sie Gott seinen Willen tun lassen, dann geschehen die Dinge früher oder später auf die richtige Weise, auch was Sie betrifft. Warum sind also manche von uns gestürzt? Weil sie Satans Einfluss nachgegeben haben. Und Satan weiß, was es bedeutet, zu fallen. Bevor Satan zu Satan wurde, war er Luzifer. Er brachte Licht. Er hatte Kenntnis, er wusste es, was es bedeutet, in voller Herrlichkeit zu sein. Aber er ließ es zu, sich durch Eifersucht, Neid und Kritisieren leiten zu lassen. Mit anderen Worten, der eigentliche Sauerteig, der geistliche Sauerteig, das hat ihn zu Fall gebracht, wie Sie wissen. Er war bereits in einer sehr hohen Position, aber er wollte mehr, er wollte wie Gott sein. Er war über alle dienstbaren Geister, über alle Engel auf Erden gesetzt, aber er war nicht zufrieden. Er besaß unermessliche Herrlichkeit, aber er war nicht zufrieden. Er wollte wie Gott sein. Das ist es, was Menschen zu Fall bringt. Denn Satan möchte sie beeinflussen und dafür sorgen, dass sie auch solche Ideen bekommen. Und da gibt es etwas, was mir erst kürzlich klar geworden ist, sogar erst nachdem ich diese Predigt vorbereitet hatte. Wie hat Satan das erste Menschenpaar versucht? Und vergleichen Sie es damit, wie Satan Christus versucht hat. Ich habe das nie bemerkt, aber es gibt deutliche Parallelen. Und dann überlegen Sie, wie Satan Sie und mich versuchen wird. Satan hat viele Wege, uns zu versuchen. Aber was hat er mit dem ersten Menschenpaar gemacht? Das erste war Rebellion gegen Gott. Als er sagte, ihr könnt essen, was ihr wollt. Aber danach, als die Frau die Frucht betrachtete, ob es ein Apfel war oder nicht, ich weiß es nicht, aber sie sah gut aus, sie war eine Augenweide. Und das ist Satans Methode. Er wird veranlassen, dass sie Dinge betrachten, und die Dinge sehen gut aus, sind schön anzusehen. Sie können es selbst nachlesen, ich werde das jetzt nicht lesen. Aber sie sehen, es sind dieselben Gedanken und Methoden. Was hat er mit Christus getan? Als Christus nach 40 Tagen des Fastens Hunger hatte, bot Satan ihm Brot an. Es ist dieselbe Idee. Bitte einen Engel, dass er dir zu essen gebe. Wie hat Christus geantwortet? Sehen Sie, wir haben Vorbilder. Dasselbe geschah mit den Israeliten. Sie kamen aus Ägypten heraus und das Erste, was sie taten, war, sich zu beklagen, weil sie nichts zu essen hatten. Es gibt also deutliche Parallelen hier. Und deshalb ist er dabei, Sie und mich mit den Dingen zu versuchen, die wir am meisten brauchen. Die Dinge, die für uns am attraktivsten sind. Behalten Sie das also im Hinterkopf, während wir weitermachen. Er beginnt mit Nahrung und dann kommt er zu etwas Höherwertigem. Etwas, was zum Beispiel Ihren Ehrgeiz anspricht. Er hat dasselbe getan mit Christus. Er tat das auch mit dem ersten Menschenpaar. Er hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet groß sein, ihr werdet unsterblich sein. Ehrgeiz. Sauerteig. Und ebenso hat er es mit Christus getan. Er hat gesagt, sieh, du sollst Herrschaft haben über alle Reiche der Welt. Er hatte die Macht, es Christus zu geben. Christus hätte ihm sagen können, nein, du hast nicht die Macht dazu. Aber er wusste, dass Gott der Vater Satan diese Macht gegeben hatte, dieses Vorrecht, bis Christus sein Reich auf Erden errichten würde. Was war also die Antwort Jesu Christi? Weg mit dir, Satan! Sehen Sie, Gott gibt uns die Antworten vor, für jede Situation. Wenn Sie solche Versuchungen erleben, solchen Ehrgeiz, solche Angebote, dann ist Ihre Antwort, weg mit dir, Satan. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 9, das ist einer der wichtigsten Verse, weil Satan weiß, dass er nicht fähig ist, die Mitglieder der Kirche zu verführen, außer dass er etwas tut, und ich zeige es Ihnen gleich. In der Welt kann Satan die Menschen täuschen und verführen, aber das ist nicht sein Interesse, denn die Menschen in der Welt sind bereits verführt. Wenn sie fallen, haben sie ihr ewiges Leben nicht verloren. In der Kirche Gottes, wenn wir bewusst und aus freiem Willen sündigen, dann war es das. Deswegen ist Satan so sehr daran interessiert, uns zu kriegen und nicht vorrangig andere Menschen. Und das ist der Grund, warum Gott erlaubt, dass Satan manchmal 20.000 Menschen tötet im Alten Testament, so traurig und tragisch es sein mag, aber diese Menschen haben ihr ewiges Leben nicht verloren. Wohingegen die Menschen im Neuen Testament, wenn sie die Wahrheit bekommen und verstanden haben und Gottes Geist bekommen haben, wie Sie und ich, wenn sie dann aus freiem Willen rebellieren, dann war es das. Deswegen lehrt uns diese Woche der ungesäuerten Brote, die heute zu Ende geht, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir Gottes Geist nicht gegen uns aufbringen. Mit anderen Worten, wenden Sie sich nicht gegen Ihren geistlichen Bruder in der Kirche. Sehen Sie, was es heißt. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan. Sehen Sie, es ist alles da drin. Der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Satan hat seine Arbeit getan. Er weiß, dass er die Welt verführt hat. Aber Sie und ich, wir sollten immun gegen diese Verführung sein. Immun gegen die Angriffe des Satans und seine Wege. Und sehen Sie, was er tut. Das ist der wichtigste Teil davon. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger, sehen Sie, der Verkläger wessen? Er ist nicht der Verkläger der Menschheit. Der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Das ist Ihr Problem. Das ist mein Problem. Wenn Sie beginnen, gegeneinander zu sprechen, sich gegenseitig anzuklagen, dann ist es Satan, der es tut. Denn Satan möchte, dass Sie fallen. Und der einzige Weg, wie er Sie kriegen kann, ist durch Ihre menschliche Natur. Und die einzige Möglichkeit, wie Sie dagegen ankämpfen können, ist, wie ich gesagt habe, zu sagen, weg mit dir, Satan. Sprechen Sie nicht gegen Ihre geistlichen Brüder. Verklagen Sie einander nicht, wie Satan möchte, dass Sie es tun. Wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind, wie ich schon gesagt habe, dann gehen Sie und sprechen Sie mit dieser betreffenden Person. Wenn Sie etwas in der Predigerschaft nicht verstehen, dann kontaktieren Sie einen Prediger. Mich, wenn ich hier bin, und ich werde es Ihnen erklären. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie damit dann einverstanden sind, aber zumindest beklagen Sie sich nicht. Gott wird dafür sorgen, dass, wenn Sie richtig liegen, die Dinge zu Ihrer Zeit geändert werden. Und wenn Sie richtig liegen, werden die Dinge dann nach Ihren Vorstellungen sich entwickeln. Die meiste Zeit ist es aber nicht so. Die Wahrheit zu verstehen, befähigt Sie, zu erkennen, dass Gottes Wege immer gut sind. Satan wird dafür sorgen, dass Sie immer etwas Schlechtes finden, wenn Sie danach suchen. Vor einiger Zeit hat mich jemand gefragt, wieso ungesäuertes Brot? Sehen Sie, ich muss das nicht unbedingt verstehen. Ich kenne das Prinzip, ich weiß, warum Gott es getan hat, aber warum gerade ungesäuertes Brot? Ich weiß nicht. Es hätte etwas anderes ungesäuertes sein können. Aber sehen Sie, Gott weiß die besten Wege, wie er uns helfen kann zu verstehen. aber er möchte nicht, dass wir kritisieren. Die meiste Zeit, wenn Sie aufrichtig darüber nachdenken, werden Sie merken, dass Sie nur kritisiert haben. Einen Freund, ein Kirchenmitglied, Gott, die Entscheidung von Gott, einen Prediger. Wir erhalten einige Briefe in der Kirchenverwaltung und die Menschen kritisieren ihren Prediger. Und sie schreiben, würden Sie bitte unserem Prediger helfen zu verstehen, sagen sie. Nun, ich wünschte, Sie würden sagen, würden Sie bitte uns helfen zu verstehen. Das ist so, es ist einfach, aber sehen Sie, wir Menschen möchten Dinge so sehen, wie wir sie sehen. Und irgendwie denken wir immer, wir liegen richtig. Und Satan ermutigt uns in dieser Denkweise. Wenn Sie nichts in dieser Woche der ungesäuerten Brote gelernt haben, nichts anderes, wenn dies Ihnen hilft, dann verstehen Sie bitte. Kritisieren Sie bitte nicht. Richten Sie einander nicht. Richten Sie nicht die Kirche, richten Sie nicht den Prediger. Als Christen sollten wir standhaft sein in unseren Entscheidungen. Wir haben Christus akzeptiert, wir haben Gottes Wege akzeptiert, wir haben versprochen und wir haben einen Bund geschlossen. Halten Sie sich daran. Satan wird alles Mögliche versuchen, um Sie dazu zu bewegen, dass Sie Ihre Entscheidung wieder ändern. Wissen Sie, was in der Kirche Gottes geschieht und warum Menschen die Kirche verlassen haben oder vielleicht noch verlassen werden? Weil es zwei Wege gibt, Dinge zu tun. Gottes Wege und die Wege der Menschen. Und die Wege der Menschen sind in einer bestimmten Weise Satans Wege, weil die Menschen unter dem Einfluss des Satans stehen. Was sagte Christus? Manchmal ist es überraschend, wie Christus die Dinge erklärt. Nehmen Sie zum Beispiel das Neue Testament, wie ich heute Morgen erwähnt habe. Betrachten Sie, wie Christus Dinge zeigt und Dinge erklärt. Wir sprachen von der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6 und Vers 24. Es kann nicht klarer sein als das. Matthäus Kapitel 6 und Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Hier haben Sie es. Entweder ist Gott Ihr Gott oder Satan ist Ihr Herr. Niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6, 24. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Es kann nicht klarer sein, das sind die Worte Christi. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also Satan. Sehen Sie, das ist die Wahrheit. Deswegen haben wir die Woche der ungesäuerten Brote. Dass wir ein für alle Mal verstehen können, dass Gott unser Gott ist und dass seine Wege immer gut sind. Wir müssen nur entsprechend leben. Warum haben Menschen die Kirche verlassen? Weil sie zwei Herren gehabt haben. Und sie folgten dem Herrn, der ihrer menschlichen, fleischlichen Natur attraktiver erschien. Sie folgten dem Herrn, der ihnen falsche Hoffnungen machte, der ihnen falsche Ideen gab. Besonders in der heutigen Zeit leben wir in den letzten Tagen, wie Sie wissen. Und wir haben dies seit vielen, vielen Jahren gepredigt. Aber zu der damaligen Zeit war es nicht so klar. Heute ist es klar, wenn Sie Millionäre in diesem Land sehen, die pleite gehen, die Hunger leiden müssen. Ich habe vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass manche der Millionäre jetzt von der Heilsarmee leben müssen, weil sie alles verloren haben. Es ist kaum zu glauben. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Und heute ist es viel einfacher, Satans Wege durchzudrücken. Lassen Sie das nicht mit sich machen. Die Dinge, die wir heute sehen, werden wir noch schlimmer sehen. Glauben Sie mir. Ich finde es bedauerlich, das sehen zu müssen. Ich bin eigentlich eine sehr positive Person. Aber ich muss auch sagen, dass das, was geschehen wird, wahr ist. Wir leben also in den letzten Tagen und in unseren Kämpfen, wie Herr Armstrong immer sagte, haben wir drei Feinde. Zuerst haben wir den Satan, dann die Welt und dann auch zuletzt, wie Sie sehen können, die menschliche Natur. Diese drei Feinde waren dieselben von Anfang an. Das ist der Grund, warum manche Menschen heute fallen und früher schon gefallen sind. Das ist der Grund, warum die Israeliten gefallen sind. Das ist der Grund, warum Adam und Eva gefallen sind, weil sie diese drei Feinde nicht erkannt haben. Und das Schlimmste von den dreien, das sind sie selbst. Sie sind ihr eigener größter Feind. Sie können sich selbst mehr Schaden zufügen, als irgendjemand anderes das könnte. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit habe ich einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Gute Nachrichten in Pasadena. Der Titel war Der Stamm des Baumes. Und ich gab eine Predigt zu diesem Thema. Halten Sie sich an den Stamm des Baumes. Wenn Sie das im Sinn behalten, dann wird Satan Sie nie überwinden können. Christus gibt uns den Stamm des Baumes in der Bibel. Ich erinnere mich, nachdem Herr Armstrong gestorben war und die Kirche begann, sich aufzuspalten, da sollte ich in Pasadena eine Predigt geben. weil manche Leute gesagt hatten, sehen Sie, Sie haben uns früher gesagt, dass die Kirche Christi eins ist. Wenn Sie einmal darin sind, können Sie sie nie wieder verlassen, was wir auch nicht wollen. Und deshalb halten wir an der Wahrheit fest, weil die Kirche Gottes, in die wir gekommen sind, immer noch hier ist. Was auch immer Sie lehren und predigen, daran halten wir uns. Sehen Sie, das heißt, die Bibel missverstehen. Schauen Sie, was Christus sagte. Mit anderen Worten, Sie können nicht die Kirche verlassen, das ist wahr. Vorausgesetzt, dass die Kirche der Leib Christi ist. Wenn Christus nicht Ihr Haupt ist, dann ist die Kirche auch nicht seine Kirche. Sehen Sie, darum geht es. Ja, Sie können nicht die Kirche verlassen. Die Kirche war von Anfang an der Leib Christi. Wenn man beginnt, die Gesetze Gottes zu brechen und Dinge auf eigene Art zu machen und man sich so gegen Gott wendet, dann ist das nicht länger der Leib Christi. Deshalb ist das auch nicht mehr die Kirche, die wir nicht verlassen können. Deswegen sind wir gegangen. Deswegen ist Herr Meredith gegangen. Deswegen sind wir Prediger gegangen. Denn wir mussten das Richtige tun. Sehen Sie, was Christus sagt, Johannes 15. Es ist sehr klar. Verse 1 bis 4. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und dann Vers 4. Bleibt in mir. Hier ist der Schlüssel. Die Kirche kann nicht die Kirche Christi sein und Christus nicht ihr Haupt, esse denn wir bleiben in ihm. Wenn sich die physische Leitung der Kirche von Gottes Wahrheit abwendet, dann ist es nicht mehr der Leib Christi, sondern nur noch eine Körperschaft von Menschen, deren Haupt nicht Christus ist, sondern nur Menschen. Deswegen haben wir die Kirche verlassen. Im gewissen Sinne haben wir nicht die Kirche verlassen, sondern nur einen Leib, der tot war. Und wir hielten uns an den Leib, der lebendig war, der am Weinstock geblieben war. Bleibt in mir, Vers 4. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Hier haben Sie die ganze Antwort. Warum haben manche die Kirche verlassen oder werden sie vielleicht noch verlassen? Weil sie nicht in Christus bleiben. Man bleibt nicht in einem toten Leib. Und das ist etwas, was ich zu erklären versuche, wenn ich umherreise. Die Kirchenorganisation, aus der wir kamen, ist tot, denn Christus ist nicht länger ihr Haupt. Und ich will nicht an einem toten Leib hängen. Die Kirche Christi ist lebendig und wir sollten in diese Richtung gehen. Der Schlüssel zum Sieg, zum Erfolg, ist immer derselbe. Nehmen Sie sich in Acht vor den Angriffen des Satans. Satans kritisieren. Nun, Satan hat viele Fallstricke oder Fallen, wenn Sie so wollen. Und er hat dieselben dem ersten Menschenpaar vorgelegt. Und hatte Erfolg. Adam und Eva fielen. Dieselben Fallstricke. Er hat viele davon, doch ich habe gerade drei im Sinn. Die erste Nation, die Gott berief, fiel ebenso. Und auf dieselbe Weise wurde Christus von Satan versucht. Satan griff Christus mit derselben Taktik an, wie das erste Menschenpaar und die erste Nation. Und darüber möchte ich heute reden. Es gibt sehr viele Fallstricke. Ich möchte Ihnen drei davon vorstellen, wenn ich Zeit habe. Und das ist mehr oder weniger die Fortsetzung der Predigt von heute Morgen. Und versuchen Sie zu verstehen. Der erste Fallstrick, den Satan gebrauchen wird, ist Rebellion. Und er ist ein Experte darin. Er ist ein Experte, weil er weiß, was Rebellion ist. Er hat es selbst getan. Er fiel und er will auch, dass jeder von uns fällt. Er rebellierte gegen Gottes Autorität. Was auch immer als Ihre Position ist, vermeiden Sie Rebellion. Sie werden immer jemanden haben, der Ihnen vorgesetzt ist. Die Ehefrau hat den Ehemann, ein Kind seine Eltern, im Büro haben Sie den Vorgesetzten und so weiter. Im Land haben wir die Zivilregierung. Rebellieren Sie nicht. Nicht, dass diese Leute alle vollkommen sind, ganz bestimmt nicht. Aber lassen Sie Gott sich darum kümmern. Wenn Sie recht haben, wird Gott Ihnen zu Hilfe kommen. Und inzwischen wird Gott Sie beschützen, sodass Sie keinen Schaden nehmen. Sie können in der Kirche gegen Autorität rebellieren, oder in einer Nation, oder in der Familie und so weiter. Beten Sie täglich, dass Gott Ihnen eine Einstellung der Unterordnung gibt. Denn Gott sagt, dass er Sie nicht verlassen wird. Sie brauchen also nicht zu argumentieren, nun soll ich einfach akzeptieren, was falsch ist. Nein, Sie akzeptieren es nicht. Aber lassen Sie Gott es ändern, wenn es dadurch richtig wird. Aber vielleicht ist es auch schon richtig. Ich weiß es nicht. Wir urteilen immer nach unserem menschlichen Standpunkt. Satan wird dafür sorgen, dass sie durch ihren fleischlichen Ehrgeiz getäuscht werden. Rebellion kommt von Ehrgeiz. Man glaubt, man weiß es besser. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. 4. Mose Kapitel 12. Hier haben wir Aaron und Miriam. Das sind Moses Bruder und Schwester. Sehen Sie, sie kommen aus derselben Familie. Gott gebrauchte Mose, Gott gebrauchte Aaron, Gott gebrauchte Miriam. Und sie haben alle gute Arbeit geleistet. Aber plötzlich rebellieren sie. Warum? 4. Mose Kapitel 12 Vers 1. Da redeten Miriam und Aaron gegen, hier haben sie es wieder, gegen Mose. Warum? Wegen der Kuschiterin, der äthiopischen Frau, die er geheiratet hatte. Das war 20 Jahre vorher geschehen. Aber plötzlich, ich weiß nicht, was geschehen ist, wenden sie sich gegen Mose und kritisieren ihn, weil er eine äthiopische Frau geheiratet hatte. Wer war im Recht? Wer lag falsch? Gott hat immer Recht. Und sehen Sie, was Gott antwortete. Zuerst sagten sie, redet denn der Herr allein durch Mose, redet er nicht auch durch uns? Da haben sie ihre Eifersucht. Mose war das Oberhaupt, sie arbeiteten mit ihm, halfen ihm, aber plötzlich gibt es Rebellion. Redete er nicht auch durch uns? Mit anderen Worten, Mose ist nicht der Einzige hier, was ist mit uns? Und der Herr hörte es. Und es ist interessant, weil die Bibel beschreibt, wer Mose war. Er war sehr demütig, der demütigste Mann auf Erden. Aaron und Miriam rebellierten also, und was geschah? Sie kennen den Rest der Geschichte. Sie wurden bestraft, nicht Mose. Sie wurden bestraft. Mose musste für Miriam beten, damit sie von Lepra wieder geheilt wurde. So ist es gegangen. Und Mose musste beten, sonst wäre Miriam an Lepra gestorben. Paulus schreibt in Römer Kapitel 8 und Verse 7 bis 8, Römer Kapitel 8 und Vers 7, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Dies ist fleischliche Gesinnung. Sie haben sie, ich habe sie. Die einzige Möglichkeit, fleischliche Gesinnung loszuwerden, ist, sich von Gottes Gesinnung, von Gottes Geist leiten zu lassen. Oft wissen wir, was nötig ist, aber wir wollen es nicht tun. Wegen Hochmut, menschlichem Stolz. Die fleischliche Gesinnung bedeutet Feindschaft mit Gott. Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Warum? Wenn meine Gesinnung Gott nicht untertan sein kann, was kann ich tun? Bereuen und getauft werden, um Gottes Geist zu empfangen. Dann haben sie die Kraft, gegen die fleischliche Gesinnung zu kämpfen. Die meisten von ihnen hier sind getauft. Die meisten haben die Kraft, gegen Versuchung anzukämpfen. Was Gott in der Bibel sagt, wir reden über Autorität und Rebellion. Wie ich schon erwähnt habe, in jeder Hinsicht haben wir die Tendenz zu rebellieren. Schauen Sie sich die Ehe an. Epheser Kapitel 5. Sie kennen die Stelle, ich muss sie nicht lesen. Sehen Sie, wir mögen das nicht, sind nicht damit einverstanden. Manche Kirchen haben Epheser Kapitel 5 aus der Bibel herausgenommen. Denn Gott sagt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Frauen können sich ihren Männern nicht unterordnen, es sei denn wie dem Herrn. Lassen Sie diesen Teil nicht weg, er gehört dazu. Und manche sagen, wie könnte ich? Wir erhalten so viele Briefe in der Kirchenverwaltung. Mein Mann ist so und so, ich verstehe. Aber da kommt das wie dem Herrn ins Spiel. Und dann sagt Paulus, der Mann ist das Haupt der Frau, Vers 23, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Da haben Sie es wieder, lassen Sie diesen Teil nicht weg. Denn hier gibt es einen Vergleich, die Kirche und die Ehefrau. Deshalb heißt es weiter, wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in, sehen Sie hier wieder, in allen Dingen. Aber wiederum in Christus. Wenn Sie dies einmal verstanden haben, begreifen Sie auch die Entscheidungen, die in der Kirche im Hinblick auf Scheidung und Wiederheirat getroffen werden. Und dann lesen Sie, was es in Vers 27 heißt. Damit er sie, die Kirche, vor sich stelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Das ist es, was Satan gerne zerstören würde. Und er tut es, glauben Sie mir. Als ich damals in Pasadena war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal erleben würde, dass sich irgendjemand in der Kirche scheiden lassen würde. Irgendeine Familie. Als es das erste Mal geschah, nachdem ich ein paar Jahre in der Kirche war, waren wir erschrocken und dachten, das ist unmöglich, wie kann das geschehen? Heute, Geschwister, das muss ich mit Bedauern feststellen, haben wir einige Leute in der Kirche, die sich trennen. Menschen, die sogar vor Gott den Bund der Ehe geschlossen haben und die beide getaufte Mitglieder sind. Und dann lassen sie sich scheiden. Warum? Wegen Rebellion. Weil Satan sie in Aufruhr versetzt. Deswegen sage ich, passen Sie auf, dass Sie sich nicht gegen Gottes Ordnung wenden. Epheser 6. Derselbe Autoritätsgedanke. Kinder mögen keine Autorität. Aber natürlich sind Kinder die meiste Zeit nicht verantwortlich für ihre Taten. Paulus schreibt, Epheser Kapitel 6 und Vers 1, Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Mit anderen Worten, wenn die Eltern dem Kind etwas auftragen, was gegen Gott ist, dann kann es vorkommen, dass das Kind das nicht tun muss. Aber natürlich muss die Einstellung wiederum stimmen. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich Ihnen erzählen will. Vor einigen Jahren wurde in Frankreich eine Radiosendung von uns über Radio Luxemburg ausgestrahlt. Eine große Station. Ich gab dort die Predigten. Und ein Kind von 12 Jahren schrieb mir. Er sagte, Herr Apatien, ich liebe Ihre Botschaften, aber meine Eltern verbieten mir, sie zu hören. Was soll ich also tun? Soll ich meinen Eltern gehorchen? Wissen Sie, das ist eine gute Frage. Aber ich will sie hören, weil ich weiß, dass das, was sie sagen, die Wahrheit ist. Ich musste seine Frage nicht beantworten, weil er selbst eine Antwort gefunden hatte. Er kaufte ein Transistorradio und ging morgens um 5 auf den Dachboden, um die Sendung zu hören. Sehen Sie, dieser Junge rebellierte in gewisser Weise gegen die Autorität seiner Eltern, aber deswegen, weil die Eltern ihm nicht die richtige Anweisung gegeben hatten. Ich weiß nicht, wo er heute ist, ich kann es nicht sagen, aber es gibt immer einen Weg. Paulus sagt also, man muss sich Autorität unterordnen. Ehre Vater und Mutter, Vers 2, Epheser Kapitel 6. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Und die Verheißung ist, dass wir länger leben. Und dann schreibt Paulus auch zu uns Vätern, Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist alles Sauerteig. Mit anderen Worten, wenn Sie als Vater nicht wissen, wie Sie mit den Fragen Ihrer Kinder umgehen sollen, oder wie man in Liebe leitet, es geht immer darum, in dem Herrn, so wie Christus es tun würde. Und wie regiert Christus die Kirche? Es geschieht immer in Liebe. Es geht immer darum, bleibt in mir und ich in euch. Bittet und so wird euch gegeben werden. Das sind Verheißungen. Und wir sollten auch als Menschen fähig sein, auf der menschlichen Ebene den Bedürfnissen unserer Familie nachzukommen, als Ehemann oder als Ehefrau. Mit anderen Worten, respektieren Sie Autorität und rebellieren Sie nicht. Römer Kapitel 13, Verse 1 bis 2. Wir reden immer noch von Rebellion. Wir haben 3 Fallstricke, wie Sie sehen. Das ist der erste Fallstrick. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Gott hat die Autoritäten eingerichtet. Nicht, dass Gott deren Handeln gut heißt. Nein, aber die Stellung der Posten selbst ist von Gott. Deswegen heißt es Vers 2, Römer Kapitel 13, Vers 2, Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Ich erinnere mich an Herrn Raymond McNair. Irgendwie hat er einen Lieblingsvers, und wir alle haben gewisse Lieblingsverse. Einer seiner Lieblingsverse war 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Es ist interessant, weil das sehr wichtig für uns alle ist. 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 1 bis 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und wiederum, wenn es heißt alle, Gott meint alle. Aber wovon spricht es hier? Und in Vers 2 wird es erklärt. Für die Könige und für alle Obrigkeit. Ja, für alle, die Autorität über uns haben. Und es erklärt warum. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das erste Mal, wo ich hörte, wie Raymond dies erwähnte, dachte ich, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, dass wir dafür beten sollten. Besonders in der heutigen Zeit, Geschwister. Manche schlagen Herr Meredith vor, wir sollten mehr Sendungen in Charlotte ausstrahlen. Wir haben zwar schon welche, aber man weiß nie. Angenommen, wir haben mehr Sender, dann werden wir auch bekannter und ziehen mehr Verfolgung auf uns. Wir sollen also beten, dass Gott uns beschützt. Sehen Sie, das sind Dinge, die wir beachten sollen. Sehen Sie sich die heutige Welt an. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich traf mich einmal mit einer Dame in Brüssel. Sie hatte zur damaligen Zeit unsere Sendung über Radio Luxemburg gehört, die Predigten, die wir dort ausstrahlten. Sie sagte zu mir, ich weiß, dass das, was Sie predigen, wahr ist. Aber ich glaube nicht, dass Sie Gottes Kirche sind weil sie das Evangelium nicht auf der ganzen Welt predigen. Zur damaligen Zeit gab es kein Internet. Wir hatten nicht all die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich antwortete ihr, ich weiß es nicht, aber eines Tages werden wir das tun. Ich weiß nur nicht wie. Und ist Ihnen bewusst, dass wir heute diese Möglichkeit haben, das Evangelium in aller Welt zum Zeugnis zu predigen? An jedem Ort, zu jeder Zeit, ohne Probleme, abgesehen vom Geld. Und selbst das ist nicht wichtig, denn man kann heute eine Botschaft haben, zum Beispiel in Form von Broschüren. Ich habe gehört, dass man für $500 eine Broschüre in jede beliebige Sprache übersetzen lassen kann. Da haben Sie es. Ich wünschte, wir hätten damals, als ich mit dieser Dame gesprochen habe, solche Möglichkeiten gehabt. Aber heute können wir tatsächlich das Evangelium in aller Welt zum Zeugnis predigen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Und wir sind immer noch daran, diese Fähigkeiten zu erweitern. Sehen Sie, solche Dinge, über die wir uns im Allgemeinen früher beklagt haben mögen, diese Dinge geschehen heute. Zur damaligen Zeit war nicht die Zeit, dies zu tun. Herr Armstrong hatte auch nicht mit Fernsehsendungen begonnen. Er fing damals an mit einem kleinen Radiosender. Und er sagte damals schon, eines Tages werden wir größer. An dem Tag, wo er von der Erfindung des Computers gehört hatte, und damals war ein Computer so groß wie ein Viertel dieses Saals, das war tatsächlich so. Und als er ihn sah, sagte er, wir brauchen das. Er hat das Potenzial erkannt. Ich erinnere mich noch, er hat damals $1 Million gekostet. Wir konnten ihn uns nicht leisten, aber er sagte, wir brauchen das. Heute habe ich denselben Computer in meiner Jackentasche. So weit sind wir gekommen. Damals hatten wir das nicht. Ebenso war es, als das Fernsehen aufkam. Er stieg um auf Fernsehsendungen. Er hat das Radio nicht aufgegeben, aber das Fernsehen hinzugefügt. Er schaute voraus. Und obwohl wir heute immer noch das Evangelium predigen, um Leute zu Jüngern zu machen, so sagt Christus in Matthäus 24, Vers 14, dass wir es auch in aller Welt zum Zeugnis predigen sollen. Und diesen Teil tun wir jetzt und werden ihn immer mehr tun. Ich könnte noch viel weiter reden, aber ich sollte besser zum zweiten Fallstrick kommen. Lassen Sie mich nur noch eins zur Rebellion sagen. Jakobus Kapitel 4. Jakobus schreibt, Jakobus 4, Vers 8. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Dies sind unfehlbare Verheißungen. Gott meint, was er sagt. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Sehen Sie, wir befinden uns jetzt am Ende der Woche der ungesäuerten Brote. Dies ist, was Gott von uns erwartet, dass wir es tun. Dass wir uns ihm nähern und unsere Hände und Herzen reinigen. Der zweite Fallstrick ist, wie ich gesagt habe, Satan benutzt im Wesentlichen drei Fallstricke. Viele mehr, aber ich stelle Ihnen heute die drei wichtigsten vor. Wissen Sie, was es ist? Der erste war Rebellion. Der zweite ist Hochmut. Viele Dinge, die wir tun, geschehen aus Hochmut. Tatsächlich könnte man auch sagen, dass Hochmut ein Teil von Rebellion ist, wenn Sie so wollen. Aber lassen Sie mich Jakobus zitieren, in dem, was er über Hochmut sagt. Er sagt in Jakobus 4 und Vers 4, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Manche Menschen missverstehen das Wort Eifer. Das Wort Eifer im Griechischen bedeutet dasselbe wie Eifersucht. Gott ist eifrig, eifersüchtig. Er ist eifernd in dem Sinne, dass er diejenigen nicht verlieren will, die er berufen hat. Und er will, dass wir eifrig sind. Die beiden Worte haben denselben Ursprung. Jakobus schreibt weiter, Jakobus 4, Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt uns umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Vers 6, Gott widersteht, schauen Sie sich das an, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Dieser Vers allein reicht aus, um zu verstehen, was Sauerteig ist. Hochmut ist Sauerteig. Und er muss aus unserem Leben entfernt werden. Nicht nur eine Woche lang, sondern für immer. Denn Hochmut hindert Sie und hindert mich daran, in Gottes Reich zu kommen. Sehen Sie, das ist sehr einfach, wenn man das einmal versteht. Und wenn Sie verstehen, warum Sauerteig eine so große Rolle in unserem Leben spielt. Seien Sie also bitte nicht hochmütig. Seien Sie demütig. Es gibt viele Beispiele, die ich Ihnen geben kann. Wie die Jünger, die sich stritten untereinander, wer von ihnen der Höchste sein sollte, der Wichtigste. Was tat Christus? Er nahm ein Kind und sagte, wer wie dieses Kind sein wird, wird der Größte im Reich Gottes sein, unter euch. Und darum geht es. Ein Kind hat keinen Hochmut, in dem Sinne, wie wir ihn haben, wir Erwachsenen. Also seien Sie nicht hochmütig. Sehen Sie, ein Kind weiß gar nicht wirklich, was Hochmut ist. Es vergisst am nächsten Tag. Aber wir Erwachsenen, wir vergessen nicht. Und wir werden eifersüchtig. Demut, ich wiederhole mich, Demut ist der Schlüssel. Es ist unwichtig, was Sie in Ihrem Leben tun. Es ist auch egal, wie viel Sie studieren. Wenn Sie nicht eine demütige Einstellung haben, dann sind Sie auf dem falschen Weg. Dann haben Sie immer noch Sauerteig im Herzen. Und das ist ein sehr großer Sauerteig, den Sie aus Ihrem Herzen entfernen müssen. Hochmut. Und Sie können es nur tun durch Demut. Philipper Kapitel 2, Vers 1. Schauen Sie, was Paulus hier schreibt. Paulus kannte sich aus, er litt sehr viel. Und er schreibt hier, in Philipper Kapitel 2 und Vers 1, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe. Schauen Sie sich die Worte an. Ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So heißt es, Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Eins mit Christus. Christus ging durch dieselben Situationen wie wir heute und er möchte, dass wir seine Einstellung annehmen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, schauen Sie, was jetzt kommt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist nicht leicht, oder? Vielleicht sind Sie sehr klug, vielleicht sind Sie ein Genie. Wenn Sie jemanden sehen, der arm ist und keine Bildung hat, dann müssen Sie trotzdem fähig sein, ihn oder sie höher zu achten als sich selbst. Davon reden wir hier. Denn wir alle haben das Potenzial, ein Mitglied der Familie Gottes zu werden. Und dann heißt es Vers 4, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Davon reden wir hier. Wenn Sie das nicht verstehen und wenn Sie das nicht in die Praxis umsetzen, dann wissen Sie nicht, was die Woche der ungesäuerten Brote ist. Dann wissen Sie nicht, was es bedeutet, in der Kirche Gottes zu sein. Dann können Sie auch nicht sicher sein, dass Sie immer in der Kirche Gottes sein werden. Deswegen sind manche Leute gegangen, weil sie diese Lehren nicht praktizierten. Erinnern Sie sich nochmal, um auf das Beispiel Christi in Matthäus 18 zurückzukommen, er wies darauf hin, dass ein Kind der Größte unter ihnen ist. Die Jünger fragen, wer der Größte unter ihnen ist, direkt vor der Kreuzigung Christi. Das ist menschliche Natur. Das müssen wir wirklich verstehen können. Matthäus 18 und Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Nun, lassen Sie uns weitermachen. Einer der Wege, wie Sie wirklich aufhören können, zu kritisieren oder andere zu verurteilen, ist es, sich an Matthäus 7 und Vers 1 zu erinnern. Das sind Grundregeln. Matthäus 7 und Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn Sie einmal anfangen, so zu denken, werden Sie sehr vorsichtig sein beim Richten oder Kritisieren. Denn, Vers 2, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Sehen Sie, Geschwister, wir müssen darauf achten, müssen das verstehen. Was Gott uns sagt, dient zu unserem Besten. Nichts, was Gott lehrt, macht uns das Leben schlechter. Manchmal scheint es uns nur schlechter zu gehen, weil wir gegen unsere menschliche Natur ankämpfen. Diese Dinge gehen gegen unsere menschliche Natur. Aber wenn Sie einmal wissen, dass Sie nach dem gerichtet werden, wie Sie selbst andere richten, dann werden Sie vorsichtiger sein. Diejenigen, die Kirche verlassen haben, oder vielleicht noch die Kirche verlassen, haben diese Wahrheiten nicht verstanden oder begriffen oder geglaubt. Manche von ihnen sind meine Freunde, ich liebe sie immer noch und habe immer noch Kontakt mit manchen. Ich mag sie. Sehen Sie, diese Leute haben es zugelassen, von ihrem Hochmut verführt zu werden. Und sie haben die eigentliche Bedeutung vergessen, was es heißt, berufen zu sein. Hätte Gott uns berufen, weil er möchte, dass wir besonders hervorragend sind, dann, so glaube ich, missverstehen wir den Grund für unsere Berufung. Gott will, dass wir dienen. Je mehr wir dienen, desto größer sind wir in Gottes Augen. Das ist die Grundlage. Wir müssen wissen, dass wir von Gott abhängig sind. Wir vertrauen ihm, wie Christus sagte, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das sind Prinzipien, die uns helfen, gegen die Fallstricke des Satans anzukämpfen. Wir haben bisher über zwei Fallstricke geredet. Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 5, desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Da haben sie es wieder. Vers 5. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Sehen Sie, Geschwister, wenn Gottes Volk dies von Anfang an verstanden hätte, dann wäre die Kirche Gottes heute anders. Aber Gott hat es zugelassen. Er hat zugelassen, dass Satan manche Mitglieder verführt. Fragen Sie mich nicht, ob diese die unvergebbare Sünde begangen haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gott fair und gerecht ist. Und Gott wird dafür sorgen, dass sie eine Chance haben zu bereuen, wenn es nötig ist. Nun, machen wir weiter. weil nicht viel Zeit übrig bleibt. Der dritte Fallstrick. Was machte Satan mit dem ersten Menschenpaar? Er wollte sie zur Habgier verleiten. Christus hatte ihnen gesagt, dass sie sterben würden, wenn sie von der verbotenen Frucht essen würden. Aber sie waren habgierig. Und ebenso wird Satan dafür sorgen, dass sie der Habgier zum Opfer fallen, dass sie Dinge begehren. Der dritte Fallstrick ist also Habgier. Seien Sie nicht habgierig. Begehren Sie nicht Dinge, auf die Sie kein Anrecht haben. Habgier ist, etwas zu wollen, was Ihnen nicht gehört, auf das Sie keinen Anspruch haben. Nochmals, seien wir dankbar für das, was wir haben. Seien Sie dankbar, denn das wird Ihnen helfen, in Gottes Reich zu kommen. Warum sind unsere Vorväter gefallen? Weil sie um sich geblickt haben. Sie wollten so sein wie die anderen Nationen. Und was hatten die anderen Nationen? Die Freiheit, Sünde zu begehen, ohne dafür bestraft zu werden. So wurde jedenfalls argumentiert. 5. Mose Kapitel 5. 5. Mose Kapitel 5, Vers 21. Was sagt Gott? Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Alles, was ihrem Nachbarn gehört, seien sie nicht habgierig. Das ist eine Methode, mit der Satan die Menschen in der Kirche angreift. Und er hat es schon getan. Sie begehrten die Position eines anderen. Sie wollten größer sein als andere. Geschwister, ich wiederhole mich. Seien Sie dankbar für das, was Sie haben. Das ist eines der 10 Gebote. Seien Sie nicht habgierig. Und dennoch schauen Sie sich heute um. Schauen Sie sich die Welt an. Alles, was man verkaufen kann, wird so präsentiert, dass es für Sie, für Ihre Augen attraktiv erscheint. Und Sex ist ein Teil davon. Und natürlich präsentieren Sie eine schöne Frau, die bei einem Auto sitzt. Das Auto hat überhaupt nichts zu tun mit der Frau. Wirklich nicht. Aber so wird es präsentiert. Egal welches Produkt es ist. Als ob Sie mit Absicht Gottes Gebot der Habgier brechen. Der gesamte Konsum, die gesamte Werbung ist auf Habgier aufgebaut. Alles wird so präsentiert, dass es Ihre Sinne anspricht. Was schrieb Salomon? In Sprüche Kapitel 30. Sprüche Kapitel 30, Verse 7 bis 9. Es gibt so viele in den Sprüchen, wovon wir lernen können. Dort heißt es, zweierlei bitte ich von dir. Sprüche 30, Vers 7. Das wolltest du mir nicht verweigern, ehe ich denn sterbe. Falschheit und Lüge, lass ferne von mir sein. Das ist interessant, weil wenn Sie sich die Werbung von heute anschauen, sie basiert auf Lügen. Sie möchten, dass Sie etwas kaufen, was Sie überhaupt nicht brauchen. Sie möchten, dass Sie etwas kaufen, was Sie gar nicht wertschätzen. Aber man wird fast dazu gezwungen, etwas zu wollen. Das ist Satans Weg, die Dinge zu tun. Und dann sagt Salomo in Vers 8, Armut und Reichtum gib mir nicht. Das ist auch ein wunderbarer Rat. Wenn Sie mehr oder wenn Sie weniger haben, schauen Sie, was geschieht. Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber meinen Teil Speise dahin nehmen, dass du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen. Und ich habe das gesehen. Manche Menschen haben die Kirche verlassen, weil ihnen ein wunderbarer Job angeboten wurde. Ein großer Job, ich habe es gesehen. Sie waren nicht zufrieden mit dem, was sie verdienten, aber wenn ihnen dann ein Job angeboten wurde, bei dem sie den Sabbat brechen mussten, und sie verdienten dabei 5-mal so viel Gehalt, dann verließen sie uns. Das ist es, wovon Salomon spricht. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr. Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen. Beide diese Extreme sind gefährlich. Deswegen habe ich gesagt, seien Sie zufrieden und dankbar für das, was Sie haben. Und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Geschwister, Gott hat die Antwort für alle unsere Probleme. Die Woche, die wir heute beenden, gibt uns das Verständnis dafür, was es bedeutet, ohne Sauerteig zu sein. Das alles ist Sauerteig. Wiederum eine andere Schriftstelle, Prediger 5 und Vers 9. Prediger, Kapitel 5 und Vers 9. Wer Geld liebt, wird von Geld niemals satt. Mit anderen Worten, er findet nie ein Ende. Ich habe nie jemanden gesehen, der wirklich Geld sehr liebt, der zu irgendeinem Zeitpunkt aufgehört hätte und zufrieden gewesen wäre mit dem, was er hatte. Man möchte mehr. Wissen Sie, dass die Menschen, die $100,000 pro Jahr verdienen, sagen, sie haben nicht genug im Vergleich zu zum Beispiel Leuten, die nur $20,000 verdienen, und Menschen, die 1 Million pro Jahr verdienen, glauben auch nicht genug zu haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihren Appetit zügeln sollen. Ebenso können Sie hier sehen, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Wissen Sie, es ist traurig, das zu sagen. Ich kam in dieses Land, als dieses Land physisch gesehen auf dem Höhepunkt seines Stolzes war. Es war so schön, vor 50 Jahren hier zu sein und zu sehen, was die USA waren. Manche von Ihnen sind noch keine 50 Jahre und deshalb wissen Sie nicht, wovon ich rede. Es war so schön, es war ganz anders. Natürlich gab es menschliche Natur, aber die Menschen waren freundlicher zueinander. Aber heute ist die Habgier vorherrschend und sie wurde wirklich zu einer großen Waffe in der Werbeindustrie. Geschwister, lassen Sie sich nicht verführen. Wenn Gott sagt, Sie sollen den Sabbat einhalten, dann lassen Sie nichts geschehen, selbst wenn Ihnen Millionen von Dollars angeboten werden. Sie halten den Sabbat und lehnen das Angebot ab. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren, als Herr Meredith und ich auf einer Tour waren, auf einer Taufreise Anfang der 60er Jahre, es war irgendwann zwischen 1960 und 1963, da besuchten wir eine wunderbare Familie. Er hatte eine große Farm, wunderbare Kinder. Ich meine, wir verbrachten 2 oder 3 Stunden miteinander und in jeder Hinsicht waren sie bekehrt, bekehrt in Anführungszeichen. Wir sahen eigentlich keinen Grund, sie nicht zu taufen. Doch plötzlich, ich glaube, es war Herr Meredith, ich bin mir nicht sicher, stellt er die Frage: Sie haben eine wunderbare Farm, Sie haben riesige Felder. Was tun Sie, wenn die Erntezeit kommt? Wie ernten Sie? Halten Sie den Sabbat ein? Wissen Sie, die Antwort war folgende: Sehen Sie, Gott hat alle Früchte gemacht. Er hat die Ernte ermöglicht. Gott weiß, dass während der Ernte, wenn man einmal angefangen hat, Sabbat oder nicht Sabbat, man muss weitermachen, man kann nicht einfach aufhören. Sie brachen also tatsächlich den Sabbat, nur einmal im Jahr, während der Erntezeit. Es ist interessant. Die Argumentation macht Sinn für unseren menschlichen Verstand. Gott hat es gemacht, es kann doch nicht sein, dass all diese Früchte verderben sollen. Und natürlich taufen wir sie nicht. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Da haben Sie es wieder. In Ihrem eigenen Verstand haben Sie sich gerechtfertigt. Da sehen Sie wieder den Sauerteig. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel geben. In Apostelgeschichte Kapitel 8. Hier haben wir ein typisches Beispiel für jemanden, der habgierig war. Apostelgeschichte 8, Verse 18 bis 19. Sie kennen die Geschichte von Simon, dem Zauberer. Hier war ein Mann, der aus eigenem Antrieb ein Zauberer war. Und aus menschlicher Sicht bewirkte er große Dinge. Er war natürlich ein falscher Prophet. Aber dann sieht er Simon Petrus, wie er große Werke vollbringt. Und er möchte mehr. In seinen eigenen Augen ist er schon toll. Aber Vers 18, Apostelgeschichte 8, Vers 18. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er, Simon, ihnen Geld an. Da haben sie es wieder. Er hat nicht nur nichts verstanden, er war auch noch habgierig. Er sagte, Vers 19, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Die Einstellung dieses Mannes war falsch. Sein Verständnis war falsch. Er hatte nicht begriffen, worum es geht. Sie kennen den Rest der Geschichte, Sie können es selbst lesen. Petrus sagt, es sei denn, dass du bereust, wirst du sterben. Und er war nicht getauft, weit davon entfernt. Und ich bin sicher, dass er in seinen Sünden gestorben ist. Hoffentlich nicht für immer, ich weiß es nicht. Das entscheidet Gott. In Matthäus Kapitel 10 haben wir ein Beispiel, an das wir uns alle erinnern sollten und über das wir ernsthaft nachdenken sollten. Sehen Sie, als Gott Sie berufen hat und als er mich berufen hat, stellte er ein paar Regeln auf. Manche von uns missverstehen. Das Prinzip ist, dass Gott nicht will, dass wir leiden. Das ist die Grundlage. Gott will nicht, dass wir unsere Familie verlassen. Das ist wahr. Doch in Matthäus 10 heißt es, Matthäus Kapitel 10, Vers 35, versuchen Sie zu verstehen. Es heißt, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das geschieht heute. Und manche Leute sagen, Gott sei grausam. Nein, wenn Sie den Zweck verstehen, den Grund für diesen Vers. Gott will, dass wir glücklich sind. Aber er will auch, dass wir wissen, dass Gott an erster Stelle in unserem Leben kommt. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihre Frau verlassen müssen, sondern es bedeutet, dass Sie Gott an erster Stelle setzen müssen. Wenn das heißt, dass Sie Ihre Frau verlassen müssen, dann ist das eine Entscheidung, die Sie treffen müssen. Es heißt, des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und dann Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, da haben sie es. Dieses mehr macht den Unterschied. Der ist meiner nicht wert. Und Satan wird dafür sorgen, dass wir solche Verse missbrauchen. Ich habe Menschen gesehen, die gesagt haben, 10 kann meine Frau nicht verlassen, und so weiter. Weil sie nicht in der Kirche ist. Deshalb muss ich bei ihr bleiben. Nun, ich verstehe. Es bedeutet nicht, dass sie ihre Frau verlassen müssen. Aber es gibt eine Möglichkeit, ihrer Frau zu helfen, bei ihnen zu bleiben. oder dass sie bei ihr bleiben können. Ich erinnere mich an einen Fall in Frankreich vor vielen Jahren. Ein Mann war in der Kirche und kam immer zum Laubhüttenfest. Die Frau kam nicht, sie war nicht in der Kirche. Und in einem Jahr drohte sie ihrem Mann: Wenn du zum Laubhüttenfest gehst, verlasse ich dich. Er musste sich entscheiden. Er kam zu mir und fragte: Herr Apatian, was soll ich tun? Ich sagte: Was wollen Sie tun? Das ist alles. Es war nicht meine Entscheidung. Er sagte: Ich will meine Frau nicht verlieren. Und ich sagte: Ich bin sicher, dass Gott auch nicht will, dass Sie Ihre Frau verlieren. Und er fragte: Was soll ich tun? Ich sagte: Ich frage Sie, was wollen Sie tun? Und er sagte: Ich will Gottes Fest einhalten. Ich sagte: In Ordnung. Sagen Sie Ihrer Frau, dass Sie sie sehr lieben, dass Sie wünschten, sie würde ihre Meinung ändern, dass Sie aber immer noch gerne zum Fest gehen würden. Und er sagte: Was wird sein, wenn ich zurückkomme? Ich antwortete: Denken Sie nicht daran, wenn Sie zurückkommen. Tun Sie vorher Ihren Teil. Machen Sie, was nötig ist. Senden Sie Ihrer Frau täglich ein Dutzend rote Rosen und schreiben Sie: Ich liebe dich. Das ist es. Ich liebe dich und vermisse dich. Wissen Sie was? Sie sagte: Ich hätte nie gedacht, dass du so etwas tust. Und sie war so beeindruckt, dass sie sagte: Ich mag deine Kirche. Es gibt immer einen Weg, Dinge zu regeln. Deswegen sagt Gott, wer Vater oder Mutter mehr liebt oder Sohn und Tochter mehr liebt, der ist seiner nicht wert. Aber es gibt einen Weg, Dinge zu regeln, wenn sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Nun will ich noch das Beispiel aus 1. Mose Kapitel 13 anführen. Sehen Sie, Abraham und Lot hatten auch eine Wahl, und sie mussten sich entscheiden, was sie tun würden, als es darum ging, das Land aufzuteilen. Lot blickte sich um, ich fasse hier etwas zusammen, und er entschied sich für das, was für die Augen am besten aussah. Was am besten aussah und was es wohl auch war. Er entschied sich für die Ebene des Jordantals, wo alles sehr schön war. Abraham nahm, was übrig blieb. Er war nicht habgierig. Und Sie kennen den Rest der Geschichte. Lot verlor alles, was er hatte. Es war alles zerstört. Das ist die Schönheit von Gottes Gesetzen. Gott weiß, was gut für uns ist. Gott weiß, was gut für Sie ist. Glauben Sie niemals, dass Gott möchte, dass Sie sich von Ihrer Frau trennen oder von Ihrem Ehemann oder was auch immer es sein mag. Aber wenn Sie Gott an erste Stelle setzen und alles andere hinten anstellen, dann wird es Ihnen niemals leid tun. Sie mögen vielleicht eine Zeit lang leiden müssen, aber es wird Ihnen nie leid tun. Und das ist es, was ich während meiner Predigerzeit gelernt habe. Es ist nicht einfach, weil man manchmal sagt: Ich wünschte, Gott würde mich verstehen. Nun, wenn Sie so denken, dann sagen Sie sich: Ich wünschte, ich würde Gott verstehen. Nicht umgekehrt. Gott versteht Sie immer, aber Sie verstehen nicht immer Gott. Seine Gründe sind gut und seine Gründe sind immer das Beste für uns. Seien Sie immer wachsam. Sehen Sie, Geschwister, Sie können wissen, dass Satan alles in seiner Macht Stehende tun wird, um Sie zu verführen, mit diesen drei Fallstricken, die ich erwähnt habe. Der dritte war die Habgier. Und zum Schluss lassen Sie mich nur Hebräer Kapitel 13, Verse 5 und 6 zitieren. Hebräer Kapitel 13, Verse 5 und 6. Seid nicht geldgierig. Das ist ganz eindeutig. Lasst euch genügen an dem, was da ist. Sehen Sie, das haben wir die ganze Zeit gesagt. Das bedeutet es, den Sauerteig aus Ihrem Leben zu entfernen. Denn der Herr hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Wenn Gott Ihnen und mir eine solche Verheißung geben kann, dann wären wir töricht, das nicht zu glauben. Wir können davon ausgehen, dass Gott weiß, was er sagt, und Gott verheißt uns, dass er uns nicht verlassen und nicht von uns weichen wird, wenn wir seinen Willen tun. Der Herr ist mein Helfer. Vers 6. Ich will mich nicht fürchten. Furcht ist einer unserer schlimmsten Feinde. Und Satan möchte, dass wir der Furcht nachgeben. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Heutzutage haben die Nationen Angst. Die Regierungschefs haben Angst, weil sie nicht Gott als ihren Herrn haben. In der Kirche Gottes haben wir Gott als unseren Herrn, als unseren Helfer, als denjenigen, der für immer unser Vater sein wird, geistlich gesehen. Geschwister, unterschätzen Sie nicht Gottes Verheißungen. Wenn Sie während dieser Festzeit nicht viel gelernt haben, dann erinnern Sie sich bitte zumindest an eines. Gott möchte, dass Sie Sauerteig aus Ihrem Leben entfernen. Er möchte, dass Sie Zweifel aus Ihrem Sinn entfernen, dass Sie Unglauben aus Ihrem Sinn entfernen, dass Sie Rebellion, Hochmut, Habgier, alles aus Ihrem Sinn entfernen. Danken Sie Gott für alles, und alles, was Sie dafür empfangen als Belohnung, ist Gottes Reich. Das ist ein gutes Geschäft, nicht wahr? Wir entfernen den Sauerteig aus unserem Leben und erhalten dafür das Reich Gottes. Wie ist Ihre Entscheidung?